NDR Info. Norddeutschland.
Mit Klaas Christoffersen. Hallo. Die Maul- und Klauenseuche. Lange ist Deutschland von der Tierseuche verschont geblieben. Gestern hat das zuständige Veterinäramt im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland bestätigt, das Virus wurde bei einer Wasserbüffelherde gefunden. Für Menschen ist der Erreger nicht gefährlich, bei Klauentieren, also Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen oder auch Alpakas, überträgt sich die Seuche sehr leicht, auch über den Wind. Unter anderem gilt jetzt eine Sperr- und Überwachungszone rund um den betroffenen Kleinbetrieb. Tiertransporte sind in Brandenburg für 3 Tage verboten. Und in Berlin hat Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir einen Krisenstab einberufen. Sehr besorgt hat sich der Landwirtschaftsminister aus dem angrenzenden Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, geäußert. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Als erstes habe ich ihn gefragt, der Ort, an dem die Krankheit festgestellt wurde, ist ein gutes Stück von der Landesgrenze entfernt. Als wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass das Virus auch Tiere in Mecklenburg-Vorpommern befällt?
Insgesamt sind wir in Deutschland ja jetzt gefragt, erstens aufzuklären, wo ist das Virus hergekommen und wie ist der Verbreitungsgrad. Daran wird ja mit Hochdruck gearbeitet und ich bin sehr froh und auch dankbar, dass das Friedrich-Löffler-Institut auf dem Riems in Mecklenburg-Vorpommern das Referenzlabor von Deutschland und international hoch anerkannt ist. Und wir arbeiten ja mit Hochdruck an der Fragestellung, welches Virus ist es genau, welcher Subtyp ist es, wo ist es hergekommen. Und es ist ja auch so, Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass ja ein kleiner Betrieb mit insgesamt 14 Tieren, die dort gehalten wurden und dennoch Wasserbüffel, also extensive Haltung, da stellt man sich schon die Frage, wie ist dieses Virus da reingekommen? Und insofern sind wir natürlich jetzt daran interessiert, erstens mit der Sperrzone, dann natürlich auch mit der Überwachung, beziehungsweise ja mit der Überwachungszone, dass wir die Seuche eingrenzen, ganz klar. Wir sind auch in enger Abstimmung mit Brandenburg. Und zum anderen ist der Appell natürlich an unsere Bauern und an die Tierhalter, auch an die Jägerschaft, alles, was irgendwie auffällig sein könnte, unverzüglich zu melden. Denn es muss uns gelingen, diese Seuche so schnell wie möglich einzudämmen und möglichst dann auch wirtschaftliche Schäden und auch Tierleid zu vermeiden.
Aber die Gefahr ist sozusagen generell groß, meinen Sie? Oder gibt es speziell für Mecklenburg-Vorpommern als angrenzendes Bundesland auch größere Gefahren?
Naja, es gibt schon erhebliche Gefahren, weil das ist ein sehr aggressives Virus. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass es für Menschen nach dem Kenntnisstand, den wir heute haben, nicht gefährlich ist. Das ist schon mal eine gute Aussage. Aber es ist ein aggressives Virus, das auch eben sehr überlebensfähig ist und in der Lage ist, sich sehr schnell zu verbreiten. Und deswegen müssen wir erstmal den Krisenherd ausschalten. Das ist bereits geschehen. Die Tiere sind ja getötet worden. Und auch ein weiterer Verdachtsfall liegt ja erstmal vor von einem Schaf in der Nähe von Berlin. Es ist zumindest ein totes Schaf jetzt in der Analytik. Da hoffen wir mal, dass das nicht passiert ist. So, und dann werden wir natürlich alle weiteren Maßnahmen einleiten. Wir haben unseren Krisenstab in Mecklenburg-Vorpommern aktiviert. Wir bitten nochmal ausdrücklich auch, gerade auch über den NDR, für uns die Information an die Landwirtschaft, aber auch an die Jägerschaft zu geben. Und meine Bitte ist im Übrigen auch, dass jetzt ja noch Drückjagden stattfinden und wild beunruhigt wird, ob wir das nicht ein Stück weit runterfahren. Weil wir müssen jetzt verhindern, dass diese Seuche von Wildtieren oder auch von anderen Nutztieren noch quer durch Deutschland getragen wird. Das hat dann schwerwiegendste wirtschaftliche Folgen. Das hat es jetzt schon. Wir haben in Brandenburg 72 Stunden den sogenannten Standstill. Da gehen keine Tiere mehr raus, kein Futter, kein nichts mehr. Das wird alles überprüft, überwacht, wo und welche Tierbewegung hat es zu wem und in welche Richtung gegeben. Und insofern arbeiten wir auf Bund-Länder-Ebene hier sehr, sehr intensiv zusammen.
Was haben Sie sonst angeordnet in Mecklenburg-Vorpommern, um sich vor der Seuche zu schützen?
Wir haben unseren Krisenstab direkt im Ministerium aktiviert. Der ist 24 Stunden rund um die Uhr besetzt. Und es ist auch klar, dass unsere Veterinärämter und auch unser Landesamt für Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit auch Proben rund um die Uhr aufnehmen können, sodass, wenn Tiere auffällig sind, die dann auch verendet sind oder aufgefunden werden, die sofort in die Untersuchung gehen können, sodass dann auch sehr schnell reagiert werden kann.
Gibt es überhaupt Möglichkeiten, dieses Virus auszurotten oder ist das unrealistisch?
Also es gibt ja natürlich die Strategie der Veterinäre in zwei Richtungen. Einmal ist genau das, was Sie sagen, entweder wir merzen dieses Virus dann oder es gibt eben die Möglichkeit einer Vakzine, also einer Bekämpfungsstrategie über ein Medikament. Und deswegen sind wir ja mit Hochdruck im FLI, also im Friedrich-Löffler-Institut, dabei zu untersuchen, welches Virus ist es und kann man dann gegebenenfalls auch einen Impfgürtel um ein bestimmtes Gebiet, um dieses Krisengebiet herumlegen. Das ist jetzt noch in der Prüfung und wir hoffen ja, dass wir diesen Krisenherd schnell ausgeräumt bekommen und dass wir dann möglichst schnell auch aus diesen Restriktionsphasen wieder herauskommen, weil wie gesagt, das sind erhebliche wirtschaftliche Schäden, die national und international passieren und es wird ja schon Auswirkungen auf die Grüne Woche haben, dass eben ausdrücklich Klauentiere, das sind eben Schafe, das sind die Ziegen, das sind aber auch die Rinder, die werden auf der Grünen Woche in der Tierhalle leider nicht ausgestellt werden können. Das sind aber alles Sicherheitsmaßnahmen, die wir zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmt haben.
Nur noch kurz eine Nachfrage. Ja. Es gibt einen Impfstoff tatsächlich dagegen?
Ja, es gibt Impfstoffe, auch für verschiedene Subtypen. Deswegen bin ich wirklich großer Hoffnung, dass wir diese Problemlage in den Griff bekommen. Aber wir sind noch dabei, die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen.
Sagt Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus von der SPD zum Ausbruch der Maul- und Klauenseuche bei Wasserbüffeln in Brandenburg. In Hamburg geht heute die zweitägige Klausur des CDU-Bundesvorstands weiter. Am ersten Tag hat sich die Parteispitze bereits auf Steuerentlastungen für Unternehmen und Bevölkerung geeinigt. Außerdem soll das Bürgergeld einer neuen Grundsicherung weichen. Zentrale Punkte der sogenannten Agenda 2030. Das klingt wie eine Neuauflage der Agenda 2010 oder 2010, wie man oft auch sagt, vom ehemaligen SPD-Kanzler Schröder. Wird da gerade eine große Koalition vorbereitet? Das hat mein Kollege Milat Kupay den CDU-Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Hamburger Landesvorsitzenden der Partei Christoph Ploss gefragt.
Wir haben ganz bewusst es Agenda 2030 genannt, weil die Agenda 2010 damals Deutschland in vielerlei Hinsicht vorangebracht hat. Und wir müssen leider feststellen, dass die Sozialdemokraten sich von dieser sehr vernünftigen Agenda 2010-Politik mittlerweile verabschiedet haben. Wir wollen viele der Ideen, die damals wichtig waren und heute dringender notwendig sind denn je, wieder aufleben lassen. Ich nenne mal zwei, drei Beispiele. Wir wollen das Leistungsprinzip stärken, dass die Menschen endlich wieder im Land den Eindruck haben, Leistung lohnt sich. Und wenn man morgens um 5, 6 oder 7 Uhr aufsteht, zur Arbeit geht, hart arbeitet, dann soll man am Ende mehr Netto vom Brutto haben. Wir wollen die Eigenverantwortung betonen und wir wollen dafür sorgen, dass dereguliert wird und dass die Bürokratie, die mittlerweile in Unternehmen und auch im privaten Bereich immer schlimmere Auswüchse zeitigt, beseitigt wird. Deswegen Agenda 2030, das wird die Antwort sein, um endlich wieder Deutschland nach vorne zu bringen und Wirtschaftswachstum in Deutschland zu initiieren.
Schauen wir da nochmal genauer hin. Die Agenda soll das Wirtschaftswachstum in Deutschland auf mindestens 2% anheben. Doch mit den geplanten Maßnahmen entsteht ja, so ist es das ist die Einschätzung von Wirtschaftsexperten, eine Finanzierungslücke von 100 Milliarden Euro. Wie kann das funktionieren?
Nehmen wir ein Beispiel. Das Bürgergeld kostet mittlerweile jeden Monat fast 4 Milliarden Euro. Wir werden dieses Bürgergeld abschaffen und allein dadurch einen zweistelligen Milliardenbetrag einsparen. Wir werden die illegale Migration nach Deutschland stoppen. Auch das wird einen zweistelligen Milliardenbetrag bringen. Und wenn dann noch Wirtschaftswachstum hinzukommt, dann gibt es natürlich auch mehr Steuereinnahmen. Insofern wird das funktionieren.
Wenn wir jetzt auf der einen Seite eine Senkung der Steuerlast für Unternehmen haben, Spitzensteuersatz erst ab 80.000 Euro Jahreseinkommen, aber gleichzeitig mehr Druck auf Bürgergeldempfänger, das heißt also Kürzungen sozialer Leistungen, finden Sie das gerecht? Also in den reichen Hamburger Stadtteilen kommt das sicher gut an, aber was ist mit den sozial eher schlechter gestellten Bevölkerungsschichten?
Die meisten Beschwerden zum Bürgergeld, die kommen nicht aus den reichen Haushalten. Die kommen vor allem von den Menschen, die jetzt teilweise schon an der Kasse im Supermarkt sitzen, die in Handwerksbetrieben arbeiten, die morgens früh aufstehen, dann 7, 8, 9 Stunden hart arbeiten und die netto das Gleiche haben wie viele Bürgergeldempfänger. Und diese Menschen, die haben es wirklich satt und die sagen völlig zu Recht, Wir wollen mehr Netto vom Brutto. Leistung muss sich lohnen. Wenn man hart arbeitet, dann muss das Anerkennung finden. Und genau für diese Menschen machen wir Politik. Deswegen sagen wir auch, wir wollen die kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Das wird der wesentliche Ansatz sein. Es geht gar nicht darum, dass die Reichen noch reicher werden, sondern es geht darum, dass die Menschen, die 3.000, die 4.000, die 5.000, die 6.000 Euro brutto verdienen, dass die endlich mehr Netto haben und nicht das Gefühl haben, wenn wir arbeiten gehen, dann sind wir die Melkkühe der Nation und dann sind wir die Dummen.
Sagt Christoph Ploss, CDU-Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Vorsitzender der CDU in Hamburg. Immer mehr deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen verlassen den Social-Media-Kanal X, ehemals Twitter. Die Begründung: der Diskurs auf der Plattform werde immer radikaler. Zuletzt hatte Multimilliardär und Ex-Besitzer Elon Musk ja offen für die AfD geworben, hatte auch ein Gespräch auf der Plattform mit der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel zuletzt. Und wie die Unis in Niedersachsen bei ihrem Rückzug von dem Kurznachrichtendienst vorgehen, das berichtet Marlene Kukral.
Gelöscht werden die Accounts nicht, sie werden eingefroren, sagte mir der Sprecher der Hochschule Osnabrück. Man werde nichts mehr auf X posten, sondern nur noch auf anderen sozialen Medien informieren. Den Account beim Kurznachrichtendienst X wolle man aber behalten, damit niemand im Namen der Hochschule einen Fake-Account erstellen könne. Genauso handeln auch die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim-Holzminden-Göttingen und die Technische Uni Braunschweig. Die Uni Göttingen diskutiert nach eigenen Angaben noch darüber, wie man mit X künftig umgeht. So auch die Leuphaner Uni in Lüneburg. Bereits vor einem Jahr hatte übrigens die Uni Oldenburg ihren Account bei der Plattform X gelöscht, weil sich der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes, Elon Musk, damals antisemitisch geäußert hatte. Neben Universitäten haben mittlerweile auch Gewerkschaften ihren Rückzug angekündigt.
Und das waren die Informationen aus Norddeutschland zur Stunde. Und jetzt haben wir noch etwas für die jüngeren Hörerinnen und Hörer.